Im Stahlrohrwerk. Geht man das erste Mal die winklige Dorfstraße entlang, muss man dem Werbeprospekt des hiesigen Verkehrsvereins e.V. Glauben schenken. Den Besucher grüßen schon von Weitem die altehrwürdige Kirche und die markanten Türme der von dichten Baumkronen umgebenen Festung. Diese beiden sehenswerten Bauten bilden den Kern des Ortsbildes. Im Kreis um diese harmonische Einheit reihen sich behäbige Bürgerhäuser, malerische Winkel und schöne alte Fachwerkhäuser, Anlagen mit farbenfrohen Blumenschmuck, mächtige Kronen uralter Bäume, die fischreichen Wassergründe, für Angler ein wahres Paradies, die Wasserläufe des Kanuten beste Möglichkeiten, gepflegter Tennisplatz, Waldbad, historische Wein, altdeutsche Bierstube, rauschende Kieferkronen, alte Bauernhöfe, Weihe und Stille überm Ehrenhain. Nur nachts schrickt man aus dem Schlaf hoch. Es sind seltsame Geräusche in der Luft, vom Regenprasseln bis zum fernen Donnergrollen. Aber es regnet nicht und die Nacht ist sternklar. Trotzdem spukt sie nicht und es ist kein Traum. In den X-Werken wird Tag und Nacht gearbeitet, auch sonntags. Dann vermischt sich das mächtige Klatschen der vom Kran fallenden Stahlrohre mit dem frühen Glockengebimmel vom hohen Kirchturm. Der Festung gegenüber liegt dies andere Kernstück des Ortsbildes. Davon aber spricht der Prospekt nicht. Hinter gedruckten Häusern verdeckt erstrecken sich riesige Fabrikgebäude. Dreimal am Tag und in der Nacht saugen sie Menschenmassen in sich ein, um sie nach Schichtschluss wieder auszuspucken. Weit über 2000 Männer sind es pro Tag und Nacht, und ich gehöre zu ihnen. Es begann wie üblich sehr sittsam und human im freundlichen Zimmer des Personalchefs der X-Werke. Mann, sind Sie jung. Im Akkord sind geradezu Spitzenlöhne drin, wenn Sie auf Zack sind. Ein älterer Mann im blauen Kittel schaut herein. Der Personalchef stellt uns vor. Ein neuer, unser Betriebsrat. Der Betriebsrat reicht mir die Hand. Stimmt, können schon eine Menge Geld bringen, wenn Sie sich ranhalten. Dürfen sich kein Beispiel an unseren Fremd-Gastarbeitern nehmen. Drücken sich fast alle vorm Akkord, die Brüder. Haben hier eine gerechte Arbeitsplatzbewertung. Müssen immer wieder sehen, dass sie an die beste Maschine kommen. Macht enorm viel aus. Personalchef. Der ewige Kampf um den besten Platz. Betriebsrat. Nicht locker lassen. Immer wieder zum Meister gehen. Nach einem Jahr spätestens haben sie's raus, an welcher Maschine sie's Meister bringen. Ich bedanke mich für die guten Ratschläge. Kategorisch erklärt mir der Personalchef, dass mir in der ersten Woche 100 D-Mark als nicht zu verrechnender Vorschuss in bar ausbezahlt werden. Eine Art Überbrückungsgeld für den Neueintretenden. Nur hat das einen Haken. Im Krankheitsfall werden die 100 D-Mark wieder einbehalten. Also gerade dann, wenn der Arbeiter den unfreiwillig kassierten Vorschuss am wenigsten zurückzahlen kann. Das Krankheitsgeld liegt sowieso weit unter dem normalen Akkordlohn. Bei der Gesundmeldung wird der aufgezwungene, verlockende Vorschuss erneut gewährt. Der Grund ist klar: Misstrauen gegen kranke Arbeiter. Wahrscheinlich ist er überhaupt nicht krank, sondern tut nur so. Das soll er zu spüren bekommen. Vielleicht überlegt er es sich dann nochmal. Sollte er wirklich krank sein, schaffen die 100 D-Mark, auf die er vielleicht schon sehr bald angewiesen ist, den Anreiz, sich so schnell wie möglich wieder hochzurappeln und zur Stelle zu melden. Auch dann, wenn er sich besser noch zu Hause kurieren sollte. Mein erster Arbeitstag ist deprimierend. Ich finde mich zur Spätzeit kurz vor 14 Uhr beim Pförtner ein. Er überreicht mir einen Werksausweis, darauf ist eine Nummer vermerkt. Einen zufällig vorbeikommenden Arbeiter spricht der Pförtner an. »Der ist neu. Kannst ihn in einem mitnehmen, ist derselbe Weg.« Der Arbeiter lässt mich in einer Fabrikhalle stehen, wo uhrenbetäubender Lärm ist. Hier soll irgendwo mein künftiger Arbeitsplatz sein. Der Arbeiter brüllt gegen das Getöse an. »Meld dich beim Meister!« ehe er weitergeht. Ich spreche jemanden an, der wie ein Meister aussieht. »Nummer«, will er wissen. Ich zeige meinen Ausweis vor. »Nicht zuständig für die Nummer. Ab 1600 alles im nächsten Revier.« Ich frage mich durch. An wen ich gerate, ist mir nicht klar. Ist es ein Meister, Vorarbeiter oder was sonst? Man stellt mich zu einem Ausländer an eine Maschine. Ich soll zusehen, wie es gemacht wird. So viel habe ich begriffen. Der Ausländer, ich glaube, es ist ein Spanier, versteht kein Wort Deutsch. Er bemüht sich rührend, mir die Handgriffe an der Maschine beizubringen. Nach 4 Stunden bediene ich bereits selbst eine Maschine, die zuvor nicht in Betrieb war. Ich schneide Rohre. Auf Unfall gefahren hat mich keiner aufmerksam gemacht. Da soll ich nach und nach noch selbst dahinter kommen. Manchmal haarscharf an einem Unfall vorbei. Ich gerate gleich am ersten Tag mit einer Hand in die sich mit rasender Geschwindigkeit drehende Patrone, als ich ein klemmendes Rohr nachschieben will. Ich habe Glück, ein paar Kratzer, die nicht die einzigen bleiben, sind alles. Später erfahre ich, dass bei solchen Handgriffen schon Finger gebrochen oder sogar abgerissen wurden. Ich stehe an meiner Maschine, vor mir eine Wand, rechts und links vor mir hoch aufgestürmt, türmte Stapel von Rohren in allen Dicken und Längen. Die nächste Maschine mit dem Spanier in 20 bis 30 Meter Entfernung. In meiner Nähe ist noch eine leerstehende Maschine. Hin und wieder huschen Schatten wie von Riesenvögeln an der Wand vorüber. Dann weiß ich, dass über mir der Kran mit schwebenden Lasten vorbeigleitet. Zweimal am Tag tritt der Anschreiber hinter mich. Dann erschrecke ich jedes Mal, wenn er plötzlich wie aus dem Boden gewachsen an meinem Ohr steht und »Nummer« und »Stückzahl« fragt. Während der 8-stündigen Schicht gibt es eine einzige Pause von 1/4 Stunde, unbezahlt versteht sich. Dann hockt sich der Spanier auf seine Rohre und isst in dem Öldunst seine Brote. 2 wackelige Tische mit 4 Bänken, eine ohne Lehne, stehen in unserem Hallenabschnitt. Da sitzen sie, dicht gedrängt, zusammen. Drüben wird weitergearbeitet. Und wenn der Kran die Rohre herunterklatschen lässt, verstummt die Unterhaltung abrupt, die von einigen beinahe schreiend geführt wird. Wenn die Sirene Punkt 9.15 Uhr wieder losheult, bleibt alles noch einige Sekunden wie gebannt hocken. Nur zögernd sucht dann jeder wieder seinen Arbeitsplatz auf. Es gibt eine Werkskantine. Dort kann man für nur eine D-Mark reichlich, schmackhaft und auch abwechslungsreich zu Mittag essen. Von dieser Einrichtung erfahre ich jedoch erst nach 1,5 Wochen. Ein Arbeiter, bei dem ich mich danach erkundige, gibt mir zur Antwort: »Ich glaube nicht, dass es hier Kantinenessen gibt. Bin aber nicht sicher. Bin erst 6 Wochen hier.« Zufällig entdecke ich über einem Werkzeugschrank einen vergilbten Aushang der Werksleitung. Sie beklagt darin die minimale Beteiligung am Kantinenessen und droht mit der Auflösung der Werksküche wegen Unrentabilität. Nach den Gründen für die mangelnde Inanspruchnahme braucht man nicht lange zu suchen. Für den Akkordler liegen sie offen auf der Hand. Seine Zeit ist Geld. Er geizt sowieso mit jeder Minute. Für den Gang zur Kantine, das Stehen in der Schlange und schließlich fürs Essen selbst, braucht er 1/2 Stunde zusätzliche Zeit. So gerechnet kostet ihn der Spaß nicht 1 D-Mark, sondern 3 D-Mark und mehr, je nach seiner Akkordleistung. Und die meisten im Werk stehen im Akkord. Darum verzichten sie lieber auf die warme Mahlzeit und stopfen in der kurzen Pause ihre Brotschnitten in sich hinein. Ein anderer bereits angeschmutzter Haushang, daneben hat das gleiche Thema. Hier hat sich der Betriebsratsvorsitzende F. Kraft seines nun schon 15 Jahre währenden Amtes mit seiner ganzen Autorität zum wiederholten Male mit einem Erlass und einer ernsten Warnung an alle Betriebsangehörigen gewandt. Er droht, in Zukunft bei Ertappung des Täters schärfstens einzuschreiten. Worum geht's? Es gibt Akkordler, die sich den Gang zur Toilette einfach nicht leisten wollen oder können und ihre Notdurft hinter der Maschine oder zwischen den Bergen von Rohren verrichten. Bei diesem ernstlichen Missstand, es bringt mit der Zeit eine Belästigung der Kollegen durch schlechten Geruch mit sich, schreibt Herr F. in seinem Erlass. Erwachen bei dem freigestellten Betriebsratsvorsitzenden sogleich seine vornehmlichsten Aufgaben und Pflichten. Er fühlt sich dazu berufen, gegen diese echte Sauerei schärfstens einzuschreiten. Wogegen er jedoch nicht einschreitet, was er im Gegenteil bei alledem stillschweigend duldend und mit seiner Unterschrift noch sanktioniert, ist der höher und höher geschraubte Akkord. Der Akkord ist mit den Jahren, ähnlich wie beim Sport, durch sich ständig überbietende Rekorde hochgetrieben worden. Es hat vereinzelt Arbeiter gegeben, wahre Hennecke-Typen, die holten das Letzte aus sich heraus, brachten einen Stundenlohn von 4,50 und darüber. Das darf aber nicht sein, denn ein Hilfsarbeiter verdient dann mehr als sein Meister und steckt das Gehalt eines mittleren Angestellten ein. Niemand hält diese Spitzenleistung lange durch. Meist geht sie auf Kosten der Gesundheit. Nun müssen die nachfolgenden Arbeiter dafür büßen. Ihr Soll wird von der Werksleitung höher gesetzt. Ihr Verdienst sinkt. Aber immer wieder gibt es von der Akkordwut Befallene, die ein neues Übersoll herausholen. Jetzt scheint an den meisten Maschinen die äußere Leistungsgrenze erreicht. Man muss schon mehrere Jahre an derselben Maschine stehen, um eine Spitze von 4D-Mark 20 bis 4D-Mark 30 zu schaffen. Nur die Jüngeren können den Akkord schaffen, die anderen sind vorzeitig ausgebrannt. Die Arbeiter machen sich nichts vor, sie sagen, Akkord ist langsamer Selbstmord. Ein 38-jähriger Arbeiter sagt, ich stehe nun schon 8 Jahre im Akkord. Viel länger mache ich's nicht mehr. Noch ein paar Jährchen und ich bin reif für die versierten Abteilung. Dann bekomme ich als Kontrolleur an die 200 Mark weniger im Monat. Wer hier den Akkord voll ausnutzen will, das wollen alle. Der Grundlohn ist entsprechend niedrig angesetzt. Wir sind auf die Zulage angewiesen. Ist 10 Jahre früher pensionsreif. Ist 10 Jahre früher tot. Die Akkordhetze wirkt sich natürlich auf das Betriebsklima aus. Der Akkordler unterwirft sich während seiner Arbeit dem Rhythmus der Maschine und wird zum Roboter. Das Gesicht des Akkordlers ist reglos und grau, als wäre es nicht aus Fleisch. Ein Meister sagte einmal scherzhaft zu einem Vorarbeiter, »Die haben hier alle das Sprechen verlernt.« Es stimmt, die Maschine lässt nicht mit sich reden. Der Arbeiter an der Maschine schweigt. Jedes Wort, das er verliert, ist verlorene Zeit. Nach und nach vergisst er die menschliche Verständigung. Missmutig stellt er sich morgens an die Maschine, trübsinnig lässt er sich nachmittags von ihr ab. Man kann sich mit ihm über nichts unterhalten. Er hört auf die Stimmen der Maschine. Jede schreit auf ihre eigene Art. Gegen ihren Lärm kommt er nicht an. Um ihn herum ist der Gestank heißen Öls. Nie darf die Produktion stillstehen. Es fehlen Arbeitskräfte. Überstunden sind an der Tagesordnung. Regulär werden 43 Stunden in der Woche gearbeitet. Viele arbeiten jeden Samstag und Sonntag. Es gibt Produktionsabschnitte im Werk, wo man sich nicht freiwillig zur Sonntagsarbeit meldet, wo sie abverlangt wird. Ein Arbeiter, der davon betroffen ist, sagt, Sonntag wäre der einzige Tag, wo ich für meine Familie Zeit hätte. Aber mir bleibt keine andere Wahl, als jeden Sonntag Überstunden zu schieben. Allerhöchstens einmal im Monat kann ich mir einen Sonntag freimachen. Würde ich ablehnen, bekäme ich eine weitaus schlechter bezahlte Arbeit in einem anderen Produktionsabschnitt zugeteilt. Es gibt aber auch Arbeiter, die reißen sich um jede Überstunde. Ich kenne einen Italiener und einen Deutschen von der Walzstraße, die arbeiten Tag für Tag, zwei Schichten hintereinander. Sie sind 16 Stunden im Werk, der Rest ist erschöpfter Schlaf. Fragt man Werksleitung oder Betriebsrat, erhält man die Antwort: Davon ist nichts bekannt. Falls so etwas bekannt würde, würde es selbstverständlich von der Werksleitung unterbunden. Erst einmal müssen aber die nötigen Beweise erbracht werden. Viele im Werk wissen davon, aber kaum einer hat den Mut, offen darüber zu sprechen, unter vier Augen schon eher. Der Inhaber des Werkes, Direktor X, wurde einmal darauf und auf andere Missstände angesprochen. Die lakonische Antwort: Damit habe ich nichts zu tun, dafür habe ich meine Leute. Der Arbeiter von heute weiß, was eine Betriebsversammlung ist. Fragt man einen Arbeiter von X, wann die letzte Betriebsversammlung abgehalten wurde, kann es einem passieren, dass man erstaunt angesehen wird. Betriebsversammlung? Was ist das? Nie gehört. Oder: Du meinst wohl das Krippenspiel zu Weihnachten? Man muss sich sehr genau umhören, um Näheres zu erfahren. Betriebsappelle, ob ich die meine, die werden hier in der Regel ein- oder zweimal im Jahr durchgeführt. Meist zum 1. Mai oder zu Weihnachten, wird mir mehrfach gesagt. Endlich finde ich einen Arbeiter, der weiß, was gespielt wird. Er war früher, als er noch in einem anderen Werk arbeitete, in der Gewerkschaft. Nach zweimonatiger X-Betriebszugehörigkeit hielt er es für ratsamer, auszutreten. Da ist der Alte dagegen. Wenn sich hier einer öffentlich zur Gewerkschaft bekennt, ist er für immer unten durch. Der Alte sagt: Ich dulde in meinem Betrieb keine Gewerkschaft, wo ich sowieso den tarifmäßigen Lohn zahle. So kommt es, dass keiner im Werk zugibt, wenn er Metaller ist. Man weiß nicht, ob überhaupt welche organisiert sind und wenn ja, wie viele es sind. Es können 2, aber auch 50 sein. Es sind an die 30, wie ich später in der Ortsverwaltung erfahre. Auch untereinander kennen sich die Organisierten nicht. Jeder zahlt heimlich seinen Beitrag. Einer misstraut dem anderen. Nachdem der ehemalige Gewerkschaftler sich einmal Luft gemacht hat, geht er auf meine Frage nach der Betriebsversammlung ein. Doch, sowas gibt's hier. Pro forma. Ein- oder auch zweimal im Jahr. Meist zum 1. Mai. Eine Art Anti-Mai-Kundgebung vom Chef privat. Keiner weiß, was es eigentlich soll. Vom gesamten Betriebsrat ist nur unser guter alter F bekannt, die rechte Hand vom Chef und Mitglied im Aufsichtsrat. Er verliest auch am Anfang schön brav seinen Rechenschaftsbericht, damit die ganz Schlauen nicht etwa auf den Gedanken kommen, dass es sich hierbei um etwas anderes als eine Betriebsversammlung handeln könnte. Er legt dann Rechenschaft darüber ab, dass Weihnachtsfeiern stattgefunden haben, Kinder von Werksangehörigen beschert worden sind und in Ferien geschickt wurden. Bald schon reißt der Alte selbst das Wort an sich und er lässt es sich bis zum Schluss nicht mehr nehmen. Er kommt immer mit denselben Schlagworten, bedankt sich für die gute Zusammenarbeit, die eine erneute Produktionssteigerung mit sich brachte. Aber im gleichen Atemzug: Dem deutschen Arbeiter geht's viel zu gut. Wächst uns Unternehmern über den Kopf. Denken Sie an unsere armen, hungernden Brüder und Schwestern in der Zone. Unfälle sind unvermeidlich. Die bringt der Akkord so mit sich. Und wo gehobelt wird, fallen auch die Späne. Jede Woche hängt ein neuer Aushang im Schaukasten. Die Werksleitung beklagt darin die genaue Anzahl der Arbeitsstunden, die ihr durch Unfälle verloren gingen. Anhand der Unfallzahlen lässt es sich an 5 Fingern abzählen, dass man bei mehrjähriger Betriebszugehörigkeit bestimmt mindestens einmal anonym in der Statistik erscheint. Ob es sich jeweils um leichtere, mittlere oder schwere Unfälle handelt, gibt die Statistik nicht preis. Ausschlaggebend ist lediglich die Arbeitszeit, die der Werksleitung verloren geht. Ich habe viele Arbeiter nach Unfällen gefragt. Bei den Akkordlern war keiner von einem Unfall verschont geblieben. Einer hat seit 8 Jahren jedes Jahr seinen Unfall gehabt. Ich kann noch so aufpassen. Einmal im Jahr erwischt's mich. Daran ist allein der Akkord schuld. Es ist bei der Hetze zeitlich einfach nicht möglich, alle Sicherheitsvorschriften zu beachten. Ein anderer, noch jüngerer Arbeiter, hat innerhalb eines Jahres 2 schwere Unfälle an der Richtmaschine gehabt. Das eine Mal hat ihm ein Rohr eine Sehne an der Hand zerschlagen, durch den Schutzhandschuh durch. Er kann seitdem den Daumen der linken Hand nicht mehr bewegen. 4 Monate später, beim zweiten Mal, rutschte ein Stapel Rohre ab und quetschte ihm ein Stück vom großen Zeh weg. Es hat lange gedauert, bis ich nicht mehr humpelte. Wenn ich schnell gehe, spüre ich's noch immer. Überall im Werk sind Warnschilder angebracht. Sie scheinen mehr als Dekoration gedacht. Über dem Schleifstein zum Beispiel mahnt folgendes Schild: Was trägst du lieber? Eine Schutzbrille oder später ein Glasauge? Die Schutzbrille ist zwar auf dem Schild neben dem Glasauge abgebildet, aber nirgends aufzutreiben. Den Meister, den ich danach frage, hat nur ein Achselzucken dafür übrig. Bei schweren Unfällen ist man aufgeschmissen. Es gibt zwar einen Verbandsraum mit einem älteren Sanitäter darin, aber Medikamente und Verbandszeug sind Mangelware. Und es steht kein Krankenwagen zur Verfügung. Man muss ihn aus der 5 Kilometer entfernten Stadt anfordern. Der schafft den Schwerverletzten dann in das 800 Meter entfernte Unfallkrankenhaus, das weder einen Kranken noch einen Unfallwagen hat. Bei den Akkordlern kursiert der Spruch: Hauptsache die Produktionszahlen stimmen. Sicherheit kommt erst an zweiter Stelle. Und die Unfallziffern bestätigen das. Eine ständige Gefahrenquelle sind die überladenen Karren. Immer wenn was passiert ist, und es passiert andauernd was, hängt die Werksleitung einen Anschlag aus. Die Karren dürfen nur bis zu einer bestimmten Höhe beladen werden. 8 bis 14 Tage nach dem letzten Aushang hält man sich bereits nicht mehr an die Bestimmung und die Werksleitung toleriert das Stillschweigen bis zum nächsten Unfall. Der Akkordler belädt seinen Karren in doppelter Höhe, spart dadurch einen Gang ein, spart so kostbare Zeit, die für ihn Geld ist. Geld für das Werk ohnehin, denn von jeder Mehrarbeitsleistung kommt dem Arbeiter nur ein Bruchteil zugute. So kippen akrobatisch aufgetürmte Stapel von Rohren nach wie vor den Karren herunter, krachen auf Schädeldecken, Schulterblätter und Rippen, zerschlagen Schienbeine und zerbrechen Zehen. Das muss hingenommen werden, das bringt der Akkord eben mit sich. Ein tödlicher Unfall ereignete sich vor wenigen Jahren. Ein Eisengerüst, auf dem Berge von Rohren gestapelt lagen, hatte sich aus seiner Verankerung gelöst. Die Rohre kamen ins Rutschen, das Gerüst kippte um und die Rohre begruben unter sich einen Menschen, der zufällig daran zu arbeiten hatte. Die Angehörigen des Toten haben jahrelang gegen das Werk prozessiert. Die Schuldfrage ließ sich nicht klären. Höhere Gewalt, Berufs- und Künstlerpech. Man hat das Eisengestell nach dem tragischen Unfall natürlich sofort sehr fest wieder einzementiert und es ist Gras über die Sache gewachsen. Inzwischen hat sich die Verankerung erneut gelockert und beim nächsten Rutsch können die Rohre wieder einen Menschen zerquetschen. Auch Frauen arbeiten im Werk. Sie sind den Männern im Lohn bei weitem nicht gleichgestellt. Sie arbeiten alle im Teamwork. Eine jung verheiratete Frau erzählt mir, die Arbeit mache sie dermaßen fertig, dass sie nach der Arbeit zu Hause oft vor Erschöpfung heule. Ihr Mann bringt nicht das nötige Verständnis dafür auf. Er ist selber von seiner Arbeit genug durchgedreht. Und so leben sie in dauernden Spannungen und Reibereien. Ein Großteil der Arbeiter besteht aus Pendlern. Sie werden täglich aus den entferntesten Dörfern mit Werksbussen zur Arbeitsstätte hin und wieder zurück verfrachtet. Die in den abgelegenen Nestern wohnen, müssen bei Frühschicht nachts um 3:30 Uhr aus den Betten. Einige Busse sind überfüllt. Auf den Zweiersitzen hockt man dicht gedrängt zu dritt und die später hinzusteigen, müssen im Gang stehen. Es gibt die gesetzliche Regelung, dass im Berufspendelverkehr jeder Anspruch auf einen Sitzplatz hat. Ein ehemaliger Schutzmann, der seit 2 Jahren Anschreiber bei den X-Werken ist, hielt es für seine Pflicht, den Busfahrer darauf aufmerksam zu machen. Es kann bei plötzlichem Bremsen, die weite Strecke wird in hohem Tempo zurückgelegt, zu folgenschweren Unfällen kommen. Außerdem ist es für die Arbeiter eine Zumutung, bereits vom Stehen müde zur Arbeit zu gelangen. Diese Gründe brachte der ehemalige Schutzmann wiederholt vor, und als kein größerer Bus oder Zweitbus eingesetzt wurde, drohte er mit einer Anzeige. Der Busfahrer berief sich darauf, dass er im Auftrag der X-Werke fahre und man ihm für den Ausbau der Buslinie keine Geldmittel zur Verfügung stelle. Der Anschreiber erstattete Anzeige. Am nächsten Tag hatte er seine Kündigung in der Tasche. Das konnte er nicht begreifen. Er hatte seine Arbeit immer gut gemacht und auch nie gefehlt. Ein Kündigungsgrund war auf dem Formular nicht vermerkt. Den wollte er doch wenigstens wissen. Vielleicht hatte das Werk inzwischen Arbeitskräfteüberschuss. Er zählte ja nicht mehr zu den Jüngsten. Er ging mit dem Entlassungsschreiben zum Personalchef und fragte ihn nach dem Kündigungsgrund. Der musste es ja schließlich wissen, denn das Schreiben trug seine Unterschrift. Der Personalchef schaute ihn nur sehr ernst an und sagte: »Ja, den Grund können Sie sich selbst ausdenken.« Da ging dem Mann, der 2 Jahre Anschreiber bei X gewesen war, ein Licht auf und er sagte: »Doch, jetzt verstehe er alles.« Am Rande sei noch vermerkt, dass auch der Betriebsratsvorsitzende F. diese Kündigung mit seiner Unterschrift versehen hatte. Umso erstaunlicher und sehr bezeichnend für F.s unermüdliches Pflichtbewusstsein ist die Tatsache, dass er in der betreffenden Woche krank zu Hause lag. Diese Willkürmaßnahme steht nicht vereinzelt da. 3 Arbeiter an der großen Richtmaschine wurden auf ähnliche Weise gegangen, nur weil Obermeister K. sich Sporen verdienen wollte. Obermeister K. zerbrach sich seinen Kopf, wo man die Produktion noch steigern könnte. Er muss lange überlegt haben, bis sein Blick auf die Richtmaschine fiel. Die 3 dort wirbelten mit ihren Armen nicht so in der Luft herum wie die an den anderen Maschinen. Hier mochten noch unerschöpfte Reserven liegen. Er wurde mit seiner Entdeckung bei der Werksleitung vorstellig und legte einen Produktionssteigerungsantrag vor, den man ohne weiteres genehmigte. Die Maschine sollte von nun an 2 Gänge schneller laufen. Die 3 Männer protestierten geschlossen. Sie müssten ihre Maschine besser kennen und im Akkord schon das Höchstmögliche aus ihr herausholen. Im 3. Gang würde einmal das Material beschädigt, zum anderen steigerten sich die Unfallgefahren erheblich. Obermeister Kabel fest. Sein üblicher Ausspruch: »Wenn ich schwarz sage und es ist weiß, dann ist es schwarz, sage ich.« Er stellte den 3 anheim, entweder im 3. Gang zu arbeiten oder die Konsequenzen zu ziehen und zu gehen. Die 3 zogen die Konsequenzen und gingen geschlossen. Obermeister K. erhielt von der Werksleitung eine Belobigung. Er brüstete sich später damit, dass er dank seines rigorosen Durchgreifens eine Betriebssabotage verhindert habe. Für kurze Zeit arbeitete nun an der Richtmaschine ein neues Team im 3. Gang. Nicht allzu lange. Die Ausschussquote war enorm hoch und die Maschine blockierte häufig, was lange Wartezeiten mit sich brachte. Inzwischen läuft die Richtmaschine wieder im 1. Gang, von der Werksleitung befohlen. Obermeister K. verliert kein Wort mehr darüber. Ich stehe an der Maschine, vor mir die Wand. Mein linker Arm dreht an dem Rad, Der Stahl frisst sich ins Rohr, meine rechte Hand packt zu und legt das geschnittene Rohr auf den Stapel. Meine beiden Hände arbeiten losgelöst von mir, sie werden kaum müde dabei. Müde wird mein Kopf. Rot- und blauglühende Eisenspäne rollen sich vom Rohr ab und springen auf meine Hände. Ich sehe zu dabei. Der Schmerz geht nicht bis zum Kopf. Der Reflex bleibt aus. Bei der nächsten Bewegung fällt der Span erkaltet wieder ab. Auf den Händen wachsen Blasen. Um mich herum der tosende Lärm der klatschenden Rohre. Ab 60 Phon treten Nervenschädigungen auf, habe ich einmal gelesen. So stark oder schwach sind die Geräusche in einem Büroraum mit 50 Personen. Lautstärken von mehr als 120 Phon, und die gibt es hier beim Aufprall der Rohrstapel, lösen im Ohr keine reinen Hörempfindungen aus, sondern sie erzeugen Schmerzgefühle, hieß es da noch. Am Anfang war es auch so. Der Lärm tat weh. Jetzt betäubt er mich. Über der Fabrikhalle das wohltuende Gesumm eines Flugzeugs. Es setzt zum Landen an. Das ist Unternehmer X. Er legt die Strecke von seinem Wohnort zum X-Werk jeweils im Privatflugzeug zurück. Wenn der Arbeitgeberverband seine Tagung hat, erscheint er im Flugzeug. Ich habe noch tägliche Kündigungsfrist. Trotzdem sage ich schon 3 Tage früher Bescheid, ich hätte vor, aufzuhören. Ich halte es für korrekter, damit man eventuell noch Gelegenheit hat, einen neuen einzustellen, den ich anlernen kann. Man ist sehr erbost über meine plötzliche Kündigung. Hier ist man gewohnt, dass der Arbeitgeber die Kündigung ausspricht und nicht umgekehrt. Man kommt mir zuvor. Am gleichen Tag noch muss ich meine Sachen packen. Ich versuche einzuwenden, wenn ich nun auf das Geld von den 3 Tagen angewiesen bin. Es war ein Entgegenkommen von mir, dass ich Sie vor dem gesetzlichen Kündigungstermin von meinem Fortgehen in Kenntnis setzte. Zum Dank dieser rausschmiss. Man blieb hart. Sie gehen heute noch. Ich erkundige mich im Lohnbüro, ob ich Urlaubsanspruch habe. Man verneint. Am nächsten Morgen besorge ich mir in der Verwaltungsstelle der IG Metall den Text des amtlichen Tarifvertrags und lege den Passus dem Personalchef vor. Hiernach habe ich Anspruch auf 1 Tag bezahlten Urlaub. Der Personalchef ist zuerst sehr unwirsch. Dann blättert er in dem Tarifvertrag herum und deckt den Stempel der IG Metall Verwaltungsstelle. Und sofort ändert sich sein Verhalten. Ja, aber selbstverständlich steht Ihnen der Urlaub zu. Wir gewähren in Härtefällen sogar den Urlaub, wenn er nach dem Gesetz nicht zusteht. Es muss sich da um mein Versehen meines Angestellten handeln. Kann ich mir eigentlich auch nicht denken. Der weiß doch genauestens Bescheid. Vielleicht haben Sie sich verhört. Tja, muss wohl so sein.